NDR Info. Echo des Tages.
Ich lege meine Funktionen als Parteivorsitzenden und Bundeskanzler mit dem heutigen Tag zurück. Dieses Land braucht einen Bundeskanzler, wo die Partei voll hinter ihm steht.
Die Worte von Werner Faymann, dem bisherigen Regierungschef in Wien. Der Kanzlerrücktritt in Österreich ist unser erstes Thema hier gleich im Echo des Tages. Vorher noch ein Blick auf die weiteren Themen. Die SPD im Vorwahljahr. Es geht um Inhalte, nicht um den Vorsitzenden, versichern die Sozialdemokraten auf einem Kongress. Hören Sie dazu auch einen Kommentar. Die Pläne des BAMF. Behördenchef Weise kündigt an, 2016 eine Million Asylbescheide ausgeben zu können. Die Befragung XXL. Düsseldorfs Innenminister Jäger sagt im Untersuchungsausschuss zur Kölner Silvesternacht aus. Die Bundeswehr bald mit mehr Personal. Von der Leyen will die starre Obergrenze abschaffen. Und die UEFA vor dem Neuanfang. Präsident Michel Platini bleibt 4 Jahre gesperrt und tritt von seinem Amt zurück. Das alles bis 19 Uhr. Im Studio ist Sabine Rhein. Guten Abend. Die politische Überraschung in Österreich. Es war gegen 14 Uhr heute Mittag, als die Nachricht aus Wien kam. Werner Faymann, Bundeskanzler und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, Chef einer großen Koalition, legt sein Amt nieder. Gut 2 Wochen, nachdem ein Rechtspopulist bei der Wahl zum Bundespräsidenten die meisten Stimmen bekommen hat, gibt nun der Regierungschef auf. Ralf Borchert über den Tag in Wien.
Als führungsschwach galt Werner Faymann schon lange, dass sein Rücktritt aus eigenen Stücken so schnell kommt, war eine faustdicke Überraschung. Noch heute früh hieß es in österreichischen Medien übereinstimmend, der Sozialdemokrat wolle durchhalten, wenigstens bis zum Herbst. Am Mittag sagte der 56-Jährige, er habe den starken Rückhalt in der eigenen Partei verloren.
Ich ziehe aus diesem zu geringen Rückhalt in der eigenen Partei die Konsequenzen. Ich lege meine Funktionen als Parteivorsitzenden und Bundeskanzler mit dem heutigen Tag zurück. Dieses Land braucht einen Bundeskanzler, wo die Partei voll hinter ihm steht. Diese Regierung braucht einen Neustart mit Kraft zur Bewältigung dieser Aufgaben. Wer diesen Rückhalt nicht hat, kann diese Aufgabe nicht leisten.
Unter Druck stand Faymann von links und rechts, vom linken Parteiflügel, weil er in der Flüchtlingspolitik abrupt von Willkommenskultur auf Abschreckung und Grenzzäune umgeschaltet hatte. Gleichzeitig forderten Stimmen auf dem rechten SPÖ-Flügel, die Partei müsse sich auf Bundesebene für die Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen FPÖ öffnen. Überrascht von Faymanns Rücktritt gab sich selbst der Mann, der für eine Übergangszeit die Sozialdemokraten als Parteichef führen soll, der Wiener Bürgermeister Michael Häupl.
Ja, ich war überrascht. Daher bitte ich um Verständnis dafür, dass wir jetzt eine Phase des Nachdenkens haben. Und das tut man bekanntlich immer dann, wenn man gleichzeitig schweigt.
Und was sagen Passanten auf der Straße in Wien? Die Meinungen sind geteilt.
Es war nichts anderes zu erwarten. Aber es wird nichts Besseres nachkommen, weil die Politik derzeit sehr miserabel ist.
Schade, er war ein guter Mann für Österreich. Heißt, und er hat viel gemacht für uns Wiener. Und einen neuen finden, der was das alles so gut in der Hand gehabt hat, wird schwer zu sein.
Ist vielleicht an der Zeit gewesen, weil die Leute nicht wirklich zufrieden mit ihm gewesen sind.
Überraschend, ja. Kommt drauf an, was danach kommt. Also wenn man sich dann auf die Arbeit besinnt, dann ist es sicher kein schlechter Schritt gewesen. Aber man muss halt schauen, wie sich das entwickelt.
Bin nur neugierig, wer jetzt kommt. Werden wir sehen.
Die Regierungsgeschäfte führen soll für eine Übergangszeit der bisherige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Er gehört der konservativen ÖVP an. Mitterlehner sagte in einer ersten Stellungnahme, er sehe keinen Grund für vorgezogene Neuwahlen. Die große Koalition aus SPÖ und ÖVP will also zunächst weiterregieren. Ob sich dies durchhalten lässt und wer Faymann langfristig als Kanzler und Parteichef der Sozialdemokraten folgen könnte, all diese Fragen sind noch offen. Am häufigsten als möglicher SPÖ-Kanzler genannt wird Christian Kern, derzeit Chef der österreichischen Bundesbahnen ÖBB. Viele in der Partei halten den Manager für einen Machertyp, der den Sozialdemokraten ein neues Image verpassen könnte. In den Umfragen in Österreich liegt derzeit allerdings die rechtspopulistische FPÖ vorn. Zentrale Frage der kommenden Monate wird sein, ob sich eine der beiden jetzigen Regierungsparteien für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Bundesebene öffnet. Werner Faymann war stets gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ. Doch seine Zeit ist vorbei. Faymanns letzte Worte als Kanzler sichtlich bewegt.
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Land ein wunderbares Land stark genug ist, auch die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu bewältigen. Alles Gute.
Gedrückte Stimmung in Österreich, unseren Nachbarn im Süden, die in den vergangenen Monaten auf europäischer Ebene politisch für Ärger gesorgt hatten. Stichwort geschlossene Grenzen. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Es ist noch nicht lange her. Es war Gipfeltag in Brüssel. Werner Faymann beim Hineingehen umlagert von Journalisten. Von hinten schleicht sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker heran und schlägt ihm mit einem Papierstapel auf den Kopf. Das war übermütig, aber freundlich gemeint. Inzwischen nicht mehr. Inzwischen hat ihm Juncker seine Papiere regelrecht um die Ohren gehauen. Denn in Brüssel gilt Faymann als potenzieller Zerstörer des Schengen-Systems und des ungehinderten Reisens, seit er am Brenner einen Zaun bauen lässt.
Wie viel Meter das ist und wie hoch das ist und wie breit und aus welchem Material, das sollen die Experten vorschlagen.
Das Ganze auch gegen den erklärten Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Bei der Frage kann es nicht darum gehen, dass irgendetwas geschlossen wird.
Kaum eine andere Regierung in Europa hat sich in so kurzer Zeit einen so schillernden Ruf der Wendigkeit erworben. Eben noch an der Seite Deutschlands mit einem gemeinsamen Beschluss, Flüchtlingen zu helfen, dann plötzlich war alles ganz anders. Dass sich das mit einem neuen Kanzler ändern wird, hofft die EU-Kommission. Ihre größte Befürchtung? Keine stabile Regierung, vielleicht am Ende eine ausgesprochen EU-feindliche Politik unter Führung der rechtsextremen FPÖ. Eine Wahl steht demnächst sowieso an. Der Kandidat der FPÖ hat gute Chancen, als Gewinner hervorzugehen aus der Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten. Für den österreichischen Politikwissenschaftler Thomas Hofer geht es schon um viel mehr.
Wann haut man die Regierung raus? Man ist sehr, sehr rasch bei einer Staatskrise.
Eine Staatskrise in Österreich, das Letzte, was sich Brüssel wünscht. Neuwahlen wünscht sich jedenfalls Österreichs Finanzminister Hans-Jörg Schelling nicht.
Wenn die Regierung arbeitsfähig ist, dann sollte sie die Arbeit fortsetzen.
Vor allem in Zeiten, in der sich die EU fundamental verändern könnte.
Schwierige politische Zeiten, da sind wir gleich bei den deutschen Sozialdemokraten. Der Chef Sigmar Gabriel werde heute das Handtuch werfen, hatte ja Fokus-Herausgeber Helmut Marquardt aus angeblich topsicherer Quelle am Wochenende erfahren. Nun, dass das Unsinn war, hat uns die Partei schon gestern wissen lassen. Trotzdem waren alle gespannt, wie Gabriel denn so auftreten würde am Tag danach. Denn heute hatten die Sozialdemokraten zur Wertekonferenz gerufen. Und da sollte es ja anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl so gar nicht ums Personal gehen. Angela Ulrich war dort.
Johanna Ückermann ist nicht gerade als Gabriel-Fan bekannt. Aber selbst die Juso-Chefin sagt am Tag nach den Rücktrittsgerüchten um den SPD-Chef.
Mich haben die Diskussionen tatsächlich sehr überrascht. Ich weiß auch nicht wirklich, wo es herkommt. Ich weiß nur eins, es ist totaler Quatsch.
Und auch Hannelore Kraft, NRW-Ministerpräsidentin und SPD-Vize, hat nur einen Kommentar parat.
Dummes Zeug.
Sigmar Gabriel selbst geht nicht auf den Wirbel vom Wochenende ein um seinen angeblich geplanten Rücktritt. Nicht mal mit einem Witz. Dazu ist die Lage der SPD auch zu ernst. Und so steht Gabriel offenbar genesen von einer Gesichtsrose am Rednerpult im Willy-Brandt-Haus und räumt offen ein, dass die SPD derzeit nicht wirklich überzeugt.
Angesichts der neuen sozialen Frage wirkt die SPD oft als eine emotional ermüdete Partei im Hamsterrad der Sozialreparatur.
Ermüdet im Hamsterrad. Genauso sieht auch Susanne Neumann die Sozialdemokratie. Und trotzdem ist die Reinigungskraft aus Gelsenkirchen gerade erst eingetreten in die Partei. Wieso?
Wenn die SPD weg ist, haben wir ja überhaupt nichts mehr.
Erklärt die Frau mit den kurzen braunen Haaren und der zupackenden Art den versammelten Sozialdemokraten vom Rednerpult her klipp und klar. Und auch, dass sie enttäuscht ist von Sigmar Gabriel. Der macht ihrer Meinung nach in der Großen Koalition mit der Union zu viele Kompromisse. Bei Zeitverträgen zum Beispiel, aber da schlägt der SPD-Chef zurück. Koalition heißt eben, sich einigen, sagt Gabriel.
Was soll ich jetzt machen? Rausgehen und alles so beschissen lassen? In der Hoffnung, wenn es ordentlich schlecht ist, wählen Sie hinterher SPD?
Also, wenn eine Reinigungskraft dir das sagen könnte, wie du das hinkriegst.
Heiterkeit im Willy-Brandt-Haus, aber das überdeckt nicht den Ernst. Wohin will die SPD? Nicht ins Klein-Klein, macht Gabriel klar.
Wer die kleinen Schritte geht, kann die Richtung aus den Augen verlieren. Wer das Machbare tut, kann das augenblicklich Machbare mit dem grundsätzlich Notwendigen verwechseln.
Aber was sind die großen Linien der SPD? Die Ziele, um wieder gebraucht zu werden? Denn, räumt Gabriel ein,
natürlich spüren wir den tiefen Vertrauensverlust, den auch andere Parteien spüren. Aber bei der SPD trifft er uns besonders hart. Für die Sozialdemokratie ist
der Vertrauensverlust in Gerechtigkeitsfragen existenziell.
Und um soziale Gerechtigkeit durchzusetzen, rammt Gabriel einen ersten Pflock ein. Die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge müsse langfristig weg. Eine Forderung ist das der Partei Linken.
Wie konnte das eigentlich einer Partei der Arbeit wie der Sozialdemokratie passieren, dass wir Arbeit bestrafen und leistungsloses Einkommen durch Kapitalerträge belohnen?
Das soziale Gesicht zeigen, statt viel Staat wieder mehr soziale Bewegung sein. Das will Gabriel mit der SPD hinbekommen. Juso-Chefin Ueckermann wäre dabei.
Ich glaube, die Zeit schreit nach sozialdemokratischen Antworten und wir müssen jetzt im Grunde eigentlich nur noch liefern.
Ein kämpferischer und ganz und gar nicht rücktrittswilliger SPD-Chef Gabriel. Hören Sie einen Kommentar zur Lage der SPD mit diesem Vorsitzenden von Jörg Seiselberg.
Eine Erkenntnis des heutigen Tages, der Mann hat Nehmerqualitäten. Mindestens im Monatsrhythmus prasseln Rücktrittsspekulationen auf Sigmar Gabriel ein. Die stets wiederkehrende Botschaft, morgen, spätestens übermorgen werde Gabriel zurücktreten. Heute in der Wertekonferenz seiner Partei spulte der vermeintliche SPD-Chef auf Abruf sein Pensum souverän herunter und hielt den Sozialdemokraten, Stichwort emotional ermüdete Partei, kämpferisch den Spiegel vor. Nichts deutet darauf hin, dass Gabriel den desaströsen Umfragewerten der SPD zum Trotz in absehbarer Zeit hinwerfen könnte. Ein Personalwechsel macht für die Sozialdemokraten im Moment auch überhaupt keinen Sinn. Jeder, der die politischen Grundrechenarten beherrscht, dürfte verstehen, dass die SPD minus Gabriel nicht automatisch eine erfolgreiche Partei macht. Das ist ein Grund, warum keiner der üblichen Verdächtigen links und rechts von Gabriel nach vorne drängt. Ob Scholz, Schulz, Nahles oder Schwiesig, jeder weiß, dass die Probleme der SPD tiefer liegen und nicht von einem neuen Chef oder einer neuen Chefin durch Handauflegen zu lösen sind. Mehr noch, ein Wechsel jetzt wäre nah am politischen Wahnsinn. Sollten die Landtagswahlen im Herbst für die SPD mittelmäßig bis schlecht laufen, was derzeit zu befürchten ist, würde dies dem neuen Mann oder der neuen Frau an der Spitze angerechnet werden. Mit dem Risiko, dass er oder sie dann vor dem Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr politisch ähnlich angeschlagen ist wie derzeit Gabriel. Auch die Erfahrungen der vergangenen Bundestagswahlen sprechen dafür, in Sachen K-Entscheidung erst einmal die Füße stillzuhalten. Vor 4 Jahren hat die SPD Per Steinbrück viel zu früh ins Rennen geschickt. Er war politisch schon erledigt, bevor der Wahlkampf richtig begonnen hatte. Sowohl politische Logik als auch ein funktionierendes Gedächtnis legen daher nahe, in den kommenden Monaten die Nerven zu behalten und die zyklisch wiederkehrenden Rücktrittsspekulationen an sich vorbeiziehen zu lassen. Die einzig vernünftige Entscheidung für die SPD ist, wie geplant, Anfang nächsten Jahres den Kandidaten respektive die Kandidatin auszurufen. Gabriels heutiger Auftritt zeigt, dass der ansonsten oft als sprunghaft verschriene SPD-Chef zumindest in der Disziplin Nerven behalten nicht schlecht ist. Wen auch immer die Sozialdemokraten in gut einem halben Jahr nominieren sollten, nur eine schlaue Personalie allein wird die Sozialdemokraten nicht retten. Die Partei muss wieder mit Themen identifiziert werden. Hier hat die SPD heute deutlich gemacht, der Plan ist, das Thema soziale Gerechtigkeit wieder groß auf die sozialdemokratischen Fahnen zu schreiben. Das ist klug und problematisch zugleich. Klug, weil es ein Thema ist, mit dem zumindest einige Menschen im Land die SPD noch verbinden. Problematisch, weil nicht nur die Reformen der Schröder-Agenda 2010 bei vielen anderen Narben hinterlassen und den Gerechtigkeitsnimbus der SPD beschädigt haben. Mit der Aufarbeitung von politischen Fehlern, die den Sozialdemokraten beim Thema Gerechtigkeit passiert sind, hat die SPD heute in ihrer Wertekonferenz begonnen und das ist gut so. Trotzdem, für die Bundestagswahl wird der Mann oder die Frau an der Spitze für die SPD wichtig sein. Wenn die Entscheidung in der K-Frage ansteht, wird Gabriel möglicherweise nicht Nehmer, sondern Geberqualitäten zeigen müssen. Die Kandidatur sollte übernehmen, wer Anfang kommenden Jahres die besten Chancen hat, für die SPD ein ehrenvolles Ergebnis einzufahren.
Ein Kommentar von Jörg Seiselberg im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Generalstreik und wütende Proteste vor dem Parlament in Athen haben nichts geändert. Die Reformen bei Renten- und Einkommensteuer in Griechenland kommen. Eine knappe Mehrheit hat gestern Nacht Ja dazu gesagt. Gefordert haben sie die Geldgeber und ein wichtiger Teil von ihnen, die Finanzminister der Eurogruppe, sitzen jetzt in Brüssel zusammen, um zu gucken, ob das nun reicht. Ralf Siener berichtet.
Eines steht für die Finanzminister der 19 Euro-Staaten bereits jetzt fest. Mit der Freigabe eines neuen Milliardenkredits an Athen ist bei dieser Sondersitzung zu Griechenland nicht zu rechnen.
Ich glaube nicht, dass wir heute zu einer endgültigen Entscheidung kommen,
betont Österreichs Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Denn zunächst müsse man sich ja von den Griechenland-Experten der EU-Geldgeber und des Internationalen Währungsfonds informieren lassen, welche Reform- und Sparfortschritte Athen tatsächlich gemacht hat. Stabe. Vor allem die für ihre Haushaltsdisziplin bekannten baltischen Staaten wollen wissen, was bisher konkret erreicht wurde. Doch nach der gestern vom Parlament in Athen beschlossenen Steuer- und Rentenreform ist Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
zuversichtlich, dass wir im Mai eine Lösung erreichen.
Mit Lösung meint Schäuble sowohl die Freigabe eines neuen Kredits aus dem dritten EU-Hilfsprogramm, damit Athen seine im Juli anstehenden Milliardenrückzahlungen an die Europäische Zentralbank leisten kann, als auch einen Notfallmechanismus, der nur dann automatisch greift, wenn Athen das mit der EU vereinbarte Haushaltsziel nicht erreicht. Und zwar einen Überschuss von 3,5% der Wirtschaftsleistung abzüglich der Schuldzinsen. Dieses mit den EU-Geldgebern vereinbarte Ziel überfordert nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds die Wirtschaftskraft Griechenlands und ist viel zu optimistisch. Um die unterschiedliche Brüsseler und Washingtoner Sicht auf die griechischen Haushaltsaussichten zu überbrücken, greife man eben zu dem Instrument des Notfallmechanismus, betont Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem. Dieser Mechanismus greift nur, wenn sich die pessimistische Prognose des Internationalen Währungsfonds als die richtige erweist. Der IWF habe mit seinen Voraussagen nicht immer recht, unterstrich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Brüssel. Keineswegs sei es so,
dass die eine Seite immer recht und die andere Seite immer Unrecht hat.
Aber sollte der IWF diesmal in Sachen Griechenland richtig liegen, dann sei die Idee eines präventiven Notfallmechanismus doch gut und sinnvoll, meint Schäuble. Und über die Einzelheiten einer solchen Präventivmaßnahme will die Eurogruppe jetzt diskutieren. Nicht diskutieren will der Bundesfinanzminister hingegen über Denkmöglichkeiten einer Schuldenreduzierung für Griechenland. Denn zunächst müssten die Reformschritte bewertet werden und danach die Fähigkeit Athens, seine Schulden zu bezahlen.
Ohne eine Schuldentragfähigkeitsanalyse gibt es in der Tat keine Voraussetzung für die Diskussion.
Eine klare Absage von Wolfgang Schäuble an die Aufforderung von IWF-Chefin Christine Lagarde, unverzüglich über Möglichkeiten eines Schuldenabbaus für Griechenland nachzudenken.
Welcher Geflüchtete darf bleiben oder fürs Erste bleiben und wer muss wieder gehen? Es sind die Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, die darüber entscheiden. Viele Anträge sind in den vergangenen Monaten liegen geblieben. Es gab einfach nicht genug Personal. Aber jetzt verkündet man in Nürnberg stolz, in diesem Jahr könnten 1 Million Anträge bearbeitet werden. Judith Dauwalter berichtet.
BAMF-Leiter Frank-Jürgen Weise ist zufrieden nach 8 Monaten im Amt. Innerhalb eines knappen Jahres habe man den Personalstand mehr als verdreifacht, den Austausch von Flüchtlingsdaten verbessert und zahlreiche Stellen für eine schnellere Bearbeitung der Anträge geschaffen. Bis Ende April 2016 hat das BAMF noch immer einen Rückstand von rund 430.000 unbearbeiteten Anträgen. Außerdem geht das Amt davon aus, dass 300.000 bis 400.000 bereits eingereiste Flüchtlinge noch gar keine Anträge stellen konnten. Diesen Rückstand will das BAMF aber bis Jahresende aufholen und insgesamt 1 Million Entscheidungen im Jahr 2016 treffen. Dass die Zahl der offenen Anträge momentan noch steige, liege daran, dass nun komplexe Altfälle bearbeitet würden. Die Durchschnittsbearbeitungsdauer liegt derzeit bei 6 Monaten pro Asylverfahren. Die Hauptherkunftsländer der Flüchtlinge waren in den ersten Monaten des Jahres 2016 Syrien, Irak und Afghanistan. Abschließend zeigte sich Weise enttäuscht, dass der Personalrat nicht ausreichend an der Problemlösung mitarbeite. Er halte unkooperativ an alten Strukturen fest.
Gut 4 Monate sind seit der Silvesternacht vergangen. In Düsseldorf werden die Ereignisse zurzeit in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Mit den Fragen im Mittelpunkt, warum bekam die Polizei in Köln die Lage nicht in den Griff und sollte danach etwa etwas vertuscht werden? Heute wurde mit Innenminister Ralf Jäger der wohl prominenteste Zeuge befragt. Und die Abgeordneten hatten viel Gesprächsbedarf. Die Befragung dauerte länger als 8 Stunden. Daniela Junghans hat das Ganze beobachtet.
Waren die Ereignisse der Kölner Silvesternacht wirklich nicht vorhersehbar? Das ist eine der Fragen, um die sich die heutige Sitzung des Untersuchungsausschusses drehte. Eine Antwort zu finden ist dabei gar nicht so leicht. NRWs Innenminister Ralf Jäger bekräftigte immer wieder, solche massenhaften Übergriffe habe es vor Köln in Deutschland noch nie gegeben. Die Polizei und auch sein Haus hätten das nicht vorhersehen können. Doch auch die Ereignisse nach der Silvesternacht beschäftigen den Ausschuss. Hätte der Innenminister schon am Neujahrstag aus einer ihm zugestellten Polizeimeldung erkennen können, was da in Köln passiert war? oder zeigte diese erste Meldung keinesfalls die Dimension der Übergriffe, wie es der Innenminister immer wieder betonte. Ina Scharrenbach von der CDU hat daran ihre Zweifel.
Wir halten das als CDU offen gesagt nicht für glaubwürdig. Der Innenminister bekommt das zumindest auch aufgrund der heutigen Zeugenaussagen nicht so häufig eine Ereignismeldung, wo 11 Übergriffe gegen Mädchen und Frauen aus größeren Männergruppen heraus angezeigt werden, inklusive einer Vergewaltigung. Und es ist für uns als CDU überhaupt nicht nachvollziehbar, dass ein Innenminister über 65 Stunden lang nicht einen Anruf tätigt und sagt, was ist da los in Köln?
Außerdem wollten die Ausschussmitglieder auch herausfinden, was es mit einem ominösen Anruf am Neujahrsmorgen bei der Kölner Kriminalwache auf sich hat. Die diensthabenden Polizisten berichteten im Ausschuss, bei ihnen habe sich ein Mann gemeldet, der nach eigenen Angaben bei der Landesleitstelle arbeite. Er habe sie aufgefordert, in einer internen Meldung den Begriff Vergewaltigung zu streichen. Das sei ein Wunsch aus dem Ministerium. Die Polizisten weigerten sich aber, die Meldung blieb unverändert. Bislang ist nicht klar, wer hinter dem Anruf steckt. Innenminister Jäger betonte mehrfach, sein Haus habe damit nichts zu tun. Der Grünen-Abgeordnete Matti Bolte hält das für glaubwürdig.
Der Minister hat klargestellt, dass es seitens seines Hauses und erst recht nicht durch ihn selbst eine Einflussnahme auf die WE-Meldung, die da in Rede steht, gegeben hat. Das ist aus meiner Sicht auch durchaus plausibel dargelegt worden.
Zumal die Landesleitstelle auch gar nicht für die Kölner Übergriffe zuständig war. Das war Job des Landeskriminalamts. Trotzdem will der Untersuchungsausschuss herausfinden, wer da angerufen hat und mit welcher Motivation. Deshalb wird jetzt nach Verbindungsprotokollen und Telefonlisten gesucht. Ob es die allerdings überhaupt gibt, weiß derzeit niemand so richtig.
Es klingt ein bisschen nach einer Reform der Reform, denn wenige Jahre nachdem die Bundeswehr verkleinert wurde, soll sie jetzt wieder größer werden. Die Pläne aus dem Hause von der Leyen machten heute die Runde. Christoph Prössl über Einzelheiten und Reaktionen.
Es geht um bis zu 7.000 zusätzliche Stellen, die die Bundeswehr in den kommenden Jahren bis 2023 schaffen will. Dadurch möchte das Bundesverteidigungsministerium Engpässe beheben und die starre Obergrenze von 185.000 Dienstposten aufheben. Außerdem sollen bis zu 4.400 zivile Beschäftigte eingestellt werden. Diese Zahlen, über die bereits mehrere Medien berichteten, wurden dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Morgen unterrichtet Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Koalitionsfraktion. Bei der SPD treffen die Pläne der Ministerin auf Zustimmung. In einem Positionspapier zum Personalwesen, das die Fraktion vor einigen Wochen formuliert hat, ist die Rede von einem atmenden Personalkörper, einer zeitnahen Erhöhung der Stellen. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Rainer Arnold.
Also richtig ist auf jeden Fall, dass nicht einfach mit der Gießkanne neue Dienstposten ausgestreut werden, sondern dass in die Truppe hineingeschaut wird, um festzustellen, wo fehlt welches Personal wirklich. Und es ist so, die Einsatzbelastung durch die hohe Zahl von kleinen, aber parallelen Einsätzen ist insbesondere bei technischen Spezialisten eine so hohe, dass wir das geeignete Personal viel zu häufig in Einsatz schicken müssen. Und das tut der Truppe natürlich und den Menschen nicht gut.
Das zusätzliche Personal soll unter anderem durch Dienstzeitverlängerungen gewonnen werden. Ein Problem dürften die Spezialisten bleiben, also zum Beispiel Computerfachleute. Die Planungen des Bundesverteidigungsministeriums sind das Ergebnis eines monatelangen Verfahrens. In dieser Zeit hat die Bundeswehr beschrieben, wo Personal fehlt. Künftig soll von der Leyen jährlich dem Kabinett und dem Parlament mitteilen, wie viele Dienstposten und zivile Beschäftigte nötig sind, um die gestellten Aufgaben zu lösen. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger, kritisiert die Pläne. Aus ihrer Sicht fehlt Geld. Zwar hat die Ministerin zusätzliche Mittel für Rüstungsprojekte erhalten, aber für mehr Personal bräuchte sie ein höheres Budget. Brugger nannte die Ideen von der Leyen Wunschdenken.
Eine Welle der Solidarität geht durch Kanada. Zu schrecklich sind die Bilder der Feuerwalze, die große Wald- und Siedlungsgebiete in der Provinz Alberta zerstört hat. Funk und Fernsehen liefern Berichte von Menschen, die durch die Brände alles verloren haben oder genau das befürchten. Und die Kanadier spenden sehr viel Geld an die Betroffenen. Aber auch darüber hinaus gibt es Hoffnung. Kai Clement berichtet.
Die Ausbreitung der Flammen scheint zumindest gebremst. Die wandern zudem Richtung Osten, weg von der immer noch komplett geräumten Stadt Fort McMurray. Chad Morrison, sozusagen Albertas oberster Waldbrandbekämpfer, sagt der Zeitung Calgary Sun, es sei, Zitat, tolles Wetter für den Einsatz gegen die Flammen. Allerdings, so hatte er noch am Wochenende gewarnt, könnten die Brände zumindest in den unbewohnten Waldgebieten noch Monate lodern. Das sei für solche großen Wildfeuer auch nicht ungewöhnlich. Luftaufnahmen von der Stadt zeigen, etwa 3/4 stehen noch. Das sagt die Regierung der Provinz Alberta. Heute wird deren Premierministerin Rachel Notley zusammen mit Feuerwehrchef Darby Allen die Stadt besichtigen. Zuvor hatte sie erklärt, Fort McMurray sei derzeit ohne Strom, Trinkwasser und Gasversorgung, also unbewohnbar. Wenn es im Laufe des Tages dann neue Bilder aus der knapp 90.000 Einwohnerstadt gibt, dann könnten die, so warnt die Regierungschefin vorsorglich, für manche der Geflohenen verstörend sein. Notley erinnert daran, für sie stünden psychologische Berater bereit. Das Rote Kreuz hat inzwischen 54 Millionen kanadische Dollar erhalten. Ende vergangener Woche waren es noch 30. Ein klares Signal der Solidarität. Die Summe entspricht umgerechnet knapp 37 Millionen Euro.
Seit Jahren schon fiebert die evangelische Kirche dem Lutherjahr 2017 entgegen. Und genau 499 Jahre nachdem Martin Luther seine Thesen an die Wittenberger Kirchentür genagelt hat, beginnt die Jubiläumszeit am 31. Oktober in diesem Jahr schon. Was soll in den Monaten danach passieren? Worum geht es Mitgliedern und Verantwortlichen der EKD? Ulrike Bieritz berichtet.
Es soll alles ganz anders werden als all die anderen Reformationsjubiläen der letzten Jahrhunderte, verspricht der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford Strom.
Es ist kein nationales Event, es ist erst recht kein Provinzevent. Es ist ein großes ökumenisches Event mit einem weiten Geist und einer großen Zukunfts- und Weltzugewandtheit.
Gefeiert werde europäisch, denn die Reformation war vor 500 Jahren ein europäisches Ereignis. Viel wichtiger aber ist dem EKD-Ratsvorsitzenden, die katholischen Christen einzubeziehen. Die Reformation trenne die beiden Kirchen nicht mehr, ist er sich sicher.
Und deswegen haben wir die besten Voraussetzungen dafür, dass wir eben dieses Mal Reformationsjubiläum nicht feiern als protestantische Selbstbeweihräucherung und um unser Profil dadurch zu schärfen, dass wir uns gegen die anderen abgrenzen.
Schließlich habe ja auch Luther eigentlich keine neue Kirche gründen, sondern nur auf Christus hinweisen wollen. Es soll ein Signal des Aufbruchs und vor allem der Versöhnung ausgehen von den Reformationsfeierlichkeiten. Denn, das weiß Bedford Strom auch, es gibt immer noch Verletzungen, ein sich gegenseitig für defizitär halten.
Da gibt es immer noch Punkte, wo sowas aufbricht. Deswegen ist es wichtig, das auch nochmal in einer feierlichen Form einander zu sagen, es tut uns leid, was wir euch angetan haben in der Geschichte und in den Konfessionskriegen.
Im März 2017 wird es einen Versöhnungsgottesdienst geben. Die beiden Bischofskonferenzen wollen gemeinsam nach Israel pilgern. Vor allem aber wird gefeiert. Nicht nur Martin Luther, sondern ein Christusfest. Los geht's bereits am 31. Oktober dieses Jahres mit einem Festgottesdienst in Berlin. Ein Höhepunkt wird der Kirchentag im Mai 2017 sein in Berlin, Potsdam und Wittenberg. Reformation sei mutiger Aufbruch und Abkehr von alten Gewohnheiten, die lebensfeindlich geworden seien, betont Kirchentagspräsidentin Christina Austerau.
Kirchentag ist ein Versammlungsort von lebendiger Zivilgesellschaft. Und da werden wir einige wenige Monate vor der Bundestagswahl notwendige Debatten führen und ein starkes Zeichen setzen für Willkommen, Respekt und miteinander.
Novum, der Abschlussgottesdienst findet in Wittenberg auf den Elbwiesen statt. Zudem sollen dann alle von den 6 Kirchentagen auf dem Weg, die zeitgleich stattfinden, aus Berlin und der ganzen Welt in die Lutherstadt reisen.
Und eine Schlagzeile aus dem Fußball haben wir noch. Sie lautet Abpfiff für Fußballfunktionär Michel Platini. Der Franzose ist heute mit seinem Einspruch vor dem Sportgerichtshof Cass gescheitert und daraufhin als UEFA-Präsident zurückgetreten. Aus Genf dazu Hans-Jürgen Maurus.
Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Cass in Lausanne im Fall Platini ist eindeutig und bedeutet das Aus für den UEFA-Spitzenfunktionär. Michel Platini hat bereits über seine Anwälte erklären lassen, dass er von seinem Amt als UEFA-Präsident zurücktreten wird. Das ist nur logisch, da der erhoffte Freispruch ausgeblieben und die von der FIFA-Ethikkommission verfügte Sperre endgültig bestätigt, wenn auch reduziert wurde. In der Urteilsbegründung heißt es, dass die nachträglich erfolgte 1,8 Millionen Euro Zahlung der FIFA an Platini aus dem Jahre 2011 weder dokumentiert noch legitimiert gewesen sei. Zwar habe es einen Beratervertrag zwischen FIFA und dem UEFA-Boss aus dem Jahre 1999 gegeben, doch sei der 2002 ausgelaufen. Die Millionenüberweisung fand zudem just 4 Monate vor der FIFA-Präsidentschaftswahl statt. Außerdem habe Platini von der Verlängerung eines Pensionsplans profitiert, zu dem er nicht berechtigt war. Insofern stellten die Richter einen doppelten Verstoß gegen den FIFA-Ethikkodex fest: Vorteilsnahme und Interessenskonflikt. Damit bleibt Michel Platini für 4 Jahre gesperrt. Seine Funktionärskarriere ist damit wohl zu Ende. Die UEFA muss sich einen neuen Präsidenten suchen.
Das war's vom Echo des Tages für heute. Tschüss und einen schönen Abend, sagt Ihnen Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.